Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Damit kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Lieblingsfehler. Und der Lieblingsfehler ist ein Fehler, den Steffen uns im Vorfeld zugeschickt hat als Sprachnachricht. Und ich möchte alle ermutigen, uns die Lieblingsfehler auch als Sprachnachricht zukommen zu lassen, weil es noch viel schöner ist, eure Stimme dazu zu hören und eure Schilderung. Also wenn ihr da Lieblingsfehler habt, bitte überlegt, ob das eine Möglichkeit ist. Wenn ihr es uns doch lieber schreiben wollt, dann schreibt doch bitte euren Lieblingsfehler an lieblingsfehler@pin-up-dogs.de, damit wir immer wieder neue Fehler haben. Letztes Mal habe ich aufgerufen, gerne technische Fehler. Da sind einige Leute drauf angesprungen. Ich hätte aber gern trotzdem auch noch, wenn ihr technische Macken habt, aber auch jeder andere Fehler darf gerne geschildert werden.
Hallo zusammen. Mein Name ist Steffen. Ich bin Facharzt für Anästhesie. Wohne in Rheinland-Pfalz und freue mich, euch heute meinen Lieblingsfehler präsentieren zu dürfen. Der Lieblingsfehler hat sich im Rahmen der Weiterbildung an einem Maximalversorger abgespielt. Ich war damals frisch auf der Intensivstation eingearbeitet, kurz vor Corona, und der Fall hat sich im ersten Lockdown abgespielt. Neben den normalen Intensivstationen hatten wir eine sogenannte PACU, eine Post-Anesthesia Care Unit, also eine Kurzzeit-Intensivstation, die in den OP-Bereich integriert war. Die hatte damals 9 Betten. Das Besondere war, dass der Arzt der PACU gleichzeitig auch für den Aufwachraum zuständig war, der nebenher nochmal 16 Betten hatte. Also man hatte durchaus genug zu tun. Und so kam es, dass ich an diesem Tag Nachtdienst hatte und da auf der PACU die Übergabe von meiner Kollegin bekommen habe. Und eigentlich war es so, dass man den Aufwachraum immer nur so nebenher erzählt hat. Ja, da liegen so ein paar Patienten, denen geht es aber eigentlich allen gut. Und dann erzählte mir die Kollegin, von der ich die Übergabe bekam, noch, ja, da hinten in der Ecke, da liegt noch so eine Patientin, die braucht noch ein bisschen Zeit, die hat noch ein bisschen Katecholamine laufen und die wird sich aber geben. Und da hätte ich eigentlich hellhörig werden müssen. Zum Glück kam an dem Abend noch die Oberärztin der Intensivstation vorbei und die meinte dann, ach komm, lass uns doch mal durch den Aufwachraum gehen. Und so habe ich mit der Kollegin dann noch im Aufwachraum Visite gemacht und dann kamen wir zu besagter Patientin. Und die besagte Patientin war aus einem externen OP-Bereich zu uns verlegt worden, hatte eine wirbelsäulenchirurgische Grunderkrankung, hatte eine Spondylodiszitis, die war schon vor einigen Tagen dekomprimiert worden und hatte jetzt eine Wundheilungsstörung im LWS-Bereich entwickelt und da heute eine Wundrevision erhalten. Die Patientin ist mit laufendem Noradrenalin-Perfusor zu uns verlegt worden und als wir die in diesem Moment gesehen haben, hatte diesen Perfusor noch auf 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute laufen und ja, war wach, aber so richtig gut gefiel sie uns nicht. Sie war recht blass und es bestand eine Sprachbarriere. Das hat das Ganze nicht einfacher gemacht, das zu evaluieren. Aber wir kamen überein, okay, die gefällt uns nicht. Wir nehmen die Patientin aus dem Aufwachraum rüber und legen sie auf die Packung rüber. Da hatten wir noch ein Bett. Und genau, das habe ich dann mit der Oberärztin besprochen und habe das so mit der Pflege kommuniziert. Und die Pflege hat das dann in die Wege geleitet. Währenddessen musste ich mich noch um die anderen Patienten auf der PACU kümmern. Und nach einiger Zeit kam die Patientin dann auf der PACU an. Und in der Zwischenzeit musste die Noradrenalin-Dosis nochmal verdoppelt werden auf 0,2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Und sie sah jetzt mittlerweile echt schlecht aus. Sie war auch agitiert und unkooperativ. Und es musste was getan werden. Und dann habe ich mich entschlossen, ihr eine arterielle Drucküberwachung anzulegen. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil sie auch so agitiert war und dann war sie adipös und überwässert und ja, ich habe schlecht getastet, es war alles schlecht. Von daher musste ich mir das Ultraschallgerät holen. Der Kollege von der Pflege hat in der Zwischenzeit alles gerichtet, Perfusoren, hat die arterielle Druckmessung vorbereitet. Und was war, dass wir hatten eine EKG-Überwachung, die Sauerstoffsättigung hat nicht gut abgeleitet. Das habe ich auf die Bewegungsartefakte zurückgeschoben und auch die nicht-invasive Blutdruckmessung hat auch nicht vernünftig gemessen. Die hat auch nur Quatsch oder gar nichts gemessen. Das habe ich aber alles in dem Moment, in diesem doch hektischen Moment, auf die Bewegung der Patientin geschoben. Ja, und so kam es, dass ich diese ultraschallkontrollierte oder ultraschallgesteuerte Punktion vorgenommen habe und ich hatte ein super Bild. Mit der Nadel war ich sowas von intravasal. Ich habe gedacht, perfekt, aber es kam kein Blut zurück. Dann dachte ich schon, verdammt, jetzt hast du zu lange rumgeprokelt, jetzt ist die Nadel vielleicht zugeklottet. Nadel raus, neue Nadel genommen, selbes Spiel, perfektes Bild im Ultraschall, sowas von intravasale Lage, kein Rückfluss. Habe ich einfach mal als Versuch den Draht genommen, versucht vorzuschieben, ging butterweich rein. Wunderbar, Nadel raus, Katheter rein, festgeklebt, angenäht, wie auch immer. Als das arterielle System angeschlossen war und wir genullt hatten, fiel es uns dann auf, dass der Druck nur bei 40:20 war. Was mir auch nicht aufgefallen war, war, dass die Patientin, die vorher sehr agitiert war, auf einmal sehr ruhig war. Ja, und trotz einer Steigerung der Katecholamindosierung, fraktionierten Adrenalinboli, ist die Patientin nicht gekommen, hat sich im Endeffekt in der PA befunden und von daher mussten wir da anfangen zu reanimieren. Dann ist das Reanimationsteam gerufen worden, der Oberarzt kam noch vorbei, wir haben eine halbe Stunde die Patientin reanimiert, aber mussten dann nach einer halben Stunde das ganze Fustran einstellen. Was war vermutlich passiert? Die Patientin hat vermutlich im Rahmen der OP septisch eingeschwemmt und einen fulminanten septischen Schock entwickelt. Das ja, war so die Grundgeschichte. Dieser Fall ist dann am Ende auch in einer M&M-Konferenz aufgearbeitet worden. Ist auch gut aufgearbeitet worden. Gar nicht mit dem Fokus jetzt auf meine arterielle Punktion oder vielleicht diese einige Minuten verzögerte Realisierung dieses Low-Flow-Zustandes, sondern insgesamt passt das Schweizer Käsescheibenmodell ziemlich gut auf diesen Fall. Da sind viele Fehler entlang des Behandlungsweges, kleine individuelle Fehler passiert, die sich dann am Ende halt aufsummiert haben und zu dieser Situation geführt haben. Ist dann in dieser Konferenz unter anderem aufgearbeitet worden, dass mikrobiologische Befunde aus der ersten OP nicht in die weitere antiinfektive Therapie eingeflossen sind und die Patientin deswegen nicht das ideale Antibiotikum erhalten hat. Auf der Normalstation sind einige Antibiotikagaben nicht dokumentiert gewesen, wo man dann auch davon ausgehen muss, dass da diese Gaben auch nicht passiert sind. Dann ist die Patientin, die mehrere Wiederholungsnarkosen nach der ersten OP hatte, vermutlich auch im OP unterschätzt worden, hatte nur zwei periphere Zugänge. Und die Tatsache, dass sie am Ende der OP noch katecholaminpflichtig war, ist auch nicht irgendwie kritisch hinterfragt worden, sondern einfach abgetan worden mit, ja, die brauchen noch Volumen und die brauchen noch Zeit. Und dann hat man sie in den Zentral-OP-Aufwachraum verlegt. Bei Ankunft im Aufwachraum, sie kamen nachmittags an, ist die Patientin auch unterschätzt worden, auch unter dieser Annahme, sie sei noch volumenbedürftig, ach ja, leg die mal hinten in die Ecke, dann geben wir der noch Zeit und so. Und sie ist halt in der Zeit nicht besser geworden. Und sie hat auch im Aufwachraum, sie war, als ich sie gesehen habe, war sie bereits 4 Stunden im Aufwachraum, hat sie keine Asservierung von neuen mikrobiologischen Befunden bekommen, keine Antibiotikagabe erhalten. Und so konnte diese Sepsis natürlich weiterhin vor sich hin wachsen, vor sich hin blühen, wie auch immer. Und gut, dann am Ende, dass ich da die 2, 3, 4, 5 Minuten nicht realisiert habe, dass meine Frustran oder zunächst gedacht Frustran-Punktionsversuche gar nicht Frustran waren, sondern ich eigentlich im Gefäß war, aber die Patientin einfach keinen Auswurf generiert hat und deswegen auch kein Blut aus der Arterie, aus der Arteriennadel zurückkam. Ja, das ist der Fall. Das hat mich doch auch noch längere Zeit beschäftigt, auch trotz dieser M&M-Konferenz. Was ich bei der M&M-Konferenz ganz spannend fand, war, wie die Intensivseite und die OP-Anästhesie-Seite sich dann doch gegenseitig versucht haben, den schwarzen Peter zuzuschieben, wer da jetzt den Hauptfehler begangen hat. Das ist aber von der Moderation gut moderiert worden. Also es war keine Shame-to-Blame-Kultur, sondern es war eigentlich konstruktiv, dass man da am System arbeitet, wie man in Zukunft solche Fehler verhindern kann. Das fand ich, war wirklich eine gute Sache. Ich habe für mich mitgenommen, dass dieser Tunnelblick, den ich in dem Moment hatte, dass das echt mächtig ist. Und ich versuche bei mir selber das zu erkennen, wenn ich einen Tunnelblick bekomme und dann meine Fokussierung auf so individuelle Interventionen so kurz wie möglich zu halten. Ne? Das ist nur der Versuch. Das kann man nicht abschalten. Das ist irgendwo in uns auch drin. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass man auch anfällig dafür ist, dann kann man besser damit umgehen und vermutlich früher mehr Hilfe zu aktivieren. Ne? Ich war da am Anfang mit dem einen Kollegen von der Pflege, haben wir da zusammen alleine gekämpft. Aber hätte man auch früher vermutlich nach Hilfe rufen können. Und obwohl es busy war, hätten vermutlich auch mehr Kollegen dazu stoßen können, um uns zu helfen. Nun gut, das war mein Fehler. Viele Grüße.
Ja, Steffen, vielen, vielen Dank für die ehrliche Schilderung deines Fehlers. Und du hast ja ganz viel schon selbst eingeordnet von dir selbst und durch die M&M-Konferenz. Ich finde, dass eure M&M-Konferenz das genau richtig gemacht hat, weil ein Fokus auf du hast auf dich zu legen, dass du bei der Anlage hättest vielleicht 2 Minuten früher merken müssen, dass die Patientin schlecht ist, wäre der falsche Weg gewesen und wäre auch keine effektive M&M-Konferenz, weil du hast ja erkannt, dass die Patientin kritisch ist, deswegen wolltest du ja eine Arterie legen, um sie besser überwachen zu können. Und dass man in dem Moment, gerade wenn es denn nicht so einfach klappt, vielleicht das so ein bisschen aus dem Fokus gerät und man nicht so gut sieht, also dass man einfach einen Fixierungsfehler hat. Oder man ist halt fixiert auf die Maßnahme. Und
Ja.
da ist, glaube ich, schwer rauszukommen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn man eine zweite Person hat, das zu machen. Dann hast du ja auch beschrieben, SpO2-Kurve war schwierig. Das wäre sonst immer so meine Lösung gewesen. Wenn ich eine SpO2-Kurve habe, habe ich auch einen Druck. Aber die war vorher schon schwierig und schwierig abzuleiten. Was ich wichtig finde, was, glaube ich, bei euch in der M&M-Konferenz nicht aufgearbeitet wurde, ist das, was du beschreibst, was ich ganz typisch finde. Die Leute sind rödelig, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn diese rödeligen Leute still werden, dann hast du ein Problem. Und ganz oft kommt dieses Rötlige, bevor die irgendwie einbrechen. Und ganz oft wird das als Delir abgetan oder fehlinterpretiert oder der eh schon delirante Patient ist noch unruhiger und muss dann sediert werden und wir gucken gar nicht. Vielleicht ist er auch hypoxisch, vielleicht ist er auch hypoton. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Delir die Sterblichkeit so sehr erhöht, dass diese Patienten einfach nicht mehr so ernst genommen werden, weder auf peripherer Station noch auf den Überwachungsstationen. Die nicht, zu der Nichtbeachtung der Antibiotika kann man natürlich jetzt wenig sagen, ohne das genaue Keimspektrum zu kennen. Aber natürlich gehört es in die Aufgabe des operativen Teams, wenn da vorher Antibiogrammbefunde da sind, besonders wenn die aus dem OP-Gebiet sind, die zu sichten und ein sinnvolles Antibiotikakonzept aufzustellen, am besten mit dem ABSler zusammen.
Ich möchte bei dem Fall mal eine Parallele ziehen, und zwar zu Elaine Bromley, weil im Endeffekt ist es ja sehr ähnlich. Selbst wenn jemand Zweites mit dabei gewesen wäre, vielleicht hätte der dann auch noch versucht, irgendwie da mitzuhelfen und hätte noch mal irgendwie geguckt, ob man Gain auf dem Sono-Gerät oder so verändern kann, um dann doch noch eine bessere Visualisierung zu machen. Also selbst das, da ist man ja nicht vorgefeit, so eine Situation zu haben und dann den Fixierungsfehler trotzdem zu machen, auch wenn mehrere Personen da sind. Am Ende kann man Torben, glaube ich, nur zustimmen, dass es eigentlich nie was bringt, vor allen Dingen, wenn man selbst schon einen Fehler bei sich erkannt hat, dann noch alles darum zu drehen, sozusagen, wie hätte ich in der Situation mich verbessern müssen. Das macht man, glaube ich, selbst schon. Aber das braucht man jetzt nicht zwingend nochmal von außen vorgehalten zu bekommen, beziehungsweise irgendwie so inquisitionsmäßig. Das wäre, glaube ich, genau der falsche Weg, weil man da irgendwie Gefahr läuft, dass man eher dann dazu neigt, irgendwie noch hinterher insuffizienter zu arbeiten als vorher. Also genau richtig, dass man da alle strukturellen Dinge auch mit aufarbeitet.
Genau, eine Fehlervermeidung kann ja auch nur strukturell sein. Ich meine, das Einzige, was mir bei deinem Fehler jetzt strukturell spontan einfällt, also jetzt zu der Anlage der Arterie, wäre, wenn ich eine Arterie anlege, dann mache ich auch zumindest eine 5-minütige Blutdruckmessung an, weil ich ja wissen will, wie ist der Blutdruck während der Arterienanlage. Aber ob man das wirklich braucht, wenn man es so nur grafisch gut darstellen kann.
Mhm.
Ja.
Ich möchte noch was dazu sagen, was ihr beide gerade gesagt habt, Dana und Torben. Ich glaube schon, dass eine zweite Person, also ich glaube, was ich persönlich für mich mitnehme aus diesem Lieblingsfehler, und ich habe mich in solche Situationen selber auch schon reinmanövriert, ist, dass wenn ich merke, dass eine manuelle Maßnahme doch schwieriger ist als erwartet und der Patient so kritisch ist, dass er diese Maßnahme in diesem Moment braucht, dass es sich lohnt, noch eine zweite Person dazu zu holen und ganz bewusst den Auftrag dieser zweiten Person zu geben, diesen Patienten weiter zu monitoren, zu sagen, hey, guck, die Patientin ist nicht gut, du kümmerst dich jetzt weiter um den Kreislauf und um die Patientin, damit ich mich nur auf die Arterie konzentrieren kann und das auch wirklich bewusst so zu kommunizieren. Und das muss ja noch nicht mal ein ärztlicher Kollege oder eine ärztliche Kollegin sein, sondern das kann ja genauso gut auch eine Pflegekraft machen. Das ist ja
wird im klinischen Alltag ja auch viel häufiger sein. Also
voll,
das ist eine Pflege.
Voll. Aber ich glaube, im Team da halt einmal drüber zu kommunizieren. Ich habe am Wochenende hatte ich NEF-Dienst und wir haben sehr lange über Teamlead bei den Reas diskutiert und darüber halt, ob Notärzte gleichzeitig intubieren sollten und den Lead haben sollten. Und hier bei uns wird es halt in der Regel so gelebt, dass einer von den Rettungssanitätern weiter den Lead macht, währenddem der Notarzt sich halt eben zum Beispiel um die Intubation kümmert. Und ich finde das sehr angenehm, weil ehrlich gesagt, gerade wenn die Intubation schwierig ist, dann hat man ja genau dieses Problem, was in diesem Lieblingsfehler eben beschrieben wurde, nämlich dass man alles andere aus den Augen verliert.
Absolut. Also ich glaube auch, dass man den Lead abgeben sollte bei kritischen Maßnahmen.
Ja, und ich glaube, das gilt halt nicht nur für die Reas, sondern das gilt eben für kritische Patienten jeglicher Art, dass man eigentlich noch eine zweite Person braucht, die klinisch auf den Patienten achtet.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, den man mitnehmen kann, dass man auf jeden Fall vielleicht sowas wirklich etabliert. Eine zweite Person, die man genau dafür abstellt und die auch nicht dir noch über die Schulter guckt, sondern im Zweifel wechselt man sich halt ab, wenn du es selber nicht hinkriegst oder so. Ja, gute Idee.
Gut.
Ich möchte am heutigen Aufnahmedatum, dem 12. Mai 2026, am Tag der Pflegenden, einmal ganz, ganz viel Liebe an alle Pflegekräfte, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, noch herkömmliche Krankenschwestern, wie sie sich teilweise auch selbst gerne nennen. Deswegen benenne ich das jetzt auch hier so. Und natürlich auch alle anästhesietechnischen AssistentInnen und unsere ganzen vielen, vielen wunderbaren Menschen, die mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, einmal ganz viel Liebe raussenden. Und gerade an so einem Tag ist das, finde ich, was einfach nochmal ein Kommentar wert. Deswegen, wir sehen euch und vielen Dank für eure Arbeit.
Ich stelle meine Anästhesiepflegekraft immer so vor, wenn ich zum Patienten gehe und das ist XY, die passt auf, dass ich keinen Quatsch mache. Und dann lachen, genau, dann lachen immer alle und ich denke so, ihr wisst gar nicht, wie ernst ich das meine.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja.
Genau. Also, genau. Vielen Dank, Dana, und viel Liebe.
Ja.
Gut.
Schön. Haben wir jetzt alle Codewörter?
Nein, wir brauchen noch ein Codewort für den Lieblingsfehler.
Ja.
Dann nehmen wir doch bitte Pflegeliebe.
Pflegeliebe. In einem Wort.
Ja, in einem Wort. Alles durch. Pflegeliebe.
Und damit sind wir am Ende der Mai-Folge von den Pin-Up Dogs. Folge 89. Was denn?
Dein Pin-Up-Dogs war interessant.
Okay. Es hatte auch so ein drin.
Okay. Warte, ich bin stocknüchtern. Der Mai-Folge von den Pin-Up-Dogs. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen oder ein Herzchen bei den gängigen Podcast-Anbietern da. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, werft uns unter www.pin-up-dogs.de unter dem Fördern-Button in den Hut, was immer ihr für richtig haltet. Wenn ihr CME-Punkte haben wollt, habt ihr jetzt hoffentlich 4 Codewörter. Die gebt ihr in das CME-Formular auf unserer Homepage ein und könnt dann zusammen mit eurer Fortbildungsnummer die CME-Punkte ergattern beziehungsweise ein PDF bekommen, wenn ihr Fachpersonal seid. Und wenn ihr das macht, dann werft uns doch bitte was in den Hut, damit wir das Projekt weiter so am Leben erhalten können. Und wenn ihr Kommentare habt, bitte schreibt uns, die werden alle gelesen, die werden alle beantwortet und hier in den Podcast kommen halt die, die wir für besonders wichtig halten. Aber uns ist das sehr, sehr wichtig, dass wir mit euch im Austausch sind und auch von euch was lernen. Gut.
Viel Spaß beim Gewinnspiel.
Viel Spaß
und beim viel Erfolg.
Und damit schließe ich mit den Worten: Pin up dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.